Ja, vorhin haben wir die Geschichte gehört, wo Petrus erlebt hat, wie er eine immens große Menge Fische gefangen hat. Es war seine erste Begegnung mit Jesus, wo Jesus ihm krass begegnet ist. Ich lese nochmal den Text, aber diesmal auch die Verse danach. Lukas 5, Abvers 4. Als er aufgehört hatte zu reden, also Jesus, sagte er zu Simon: Fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete: Meister, wir haben die ganze Nacht uns abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn in ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Petrus hört Jesus predigen. Er scheint an sich ein recht gastfreundlicher Mensch zu sein, weil er stellt Jesus sein Boot zur Verfügung, dass er predigen kann. Hat Jesus denn keine Ahnung vom Fischfang, dass er sagt: Werft am helligen Tag eure Netze aus? Nachts fängt man Fische oder in der Dämmerung, aber nicht tagsüber. Ich hatte vorhin schon in diesem Zwischenstück erwähnt, dass ich Biologie studiert habe. Und jeder Biologe, jeder Angler, jeder Fischer, der weiß, Fische fängt man nachts oder in der Dämmerung. Warum? Weil die Fische höher kommen und tagsüber gehen sie tiefer. Es ist viel einfacher, nachts und in Dämmerung zu fischen. Und jetzt am helligen Tag, das ist Quatsch. Jeder Mensch hat beim Predigen das gute Recht, kritisch zu sein und zu prüfen. Und ich glaube, dass Petrus auch, nachdem er die Predigt von Jesus gehört hat, so ein bisschen skeptisch war und gedacht hat vielleicht: Jung, wenn du mir sagen möchtest, dass ich am helligen Tag fischen soll, dann zeige ich dir jetzt mal, wie man Fische fängt. Nämlich, dass es am helligen Tag nichts gibt. Mal sehen, wie Jesus darauf reagiert. Wie die Geschichte weitergeht, haben wir ja eben gehört. Petrus erlebt sein erstes Wunder. Und ich meine, tagsüber Fische zu fangen, ist schon sehr unwahrscheinlich. Aber dass das dann auch noch viel mehr wird, als man nachts fangen kann, das ist unmöglich. Und so kriegt er Angst vor Jesus. Er ist nicht nur tief beeindruckt von dem, was passiert, er fürchtet sich. Es ist für ihn überwältigend, es ist krass. Und er steht da und sagt: Hör mal, ich halte das nicht aus, diese Kraft von Gott, die ich gerade von dir erlebt habe. Dieses Erlebnis ist einschneidend für Petrus. Es ist mehr als einfach nur die Story des Tages. Es wird letztendlich zur Geschichte seines Lebens. Wir lesen, dass Petrus und seine beiden Kollegen Angst hatten, weil sie mit der Kraft von Gott konfrontiert waren. Aber dann lädt Jesus sie ein, ihm nachzufolgen. Und sie lassen alles stehen und liegen und gehen mit. Ich meine, eine Predigt, ein Wunder und zack, hören sie auf mit ihrem Beruf und gehen mit Jesus mit. Warum? Kurz ein bisschen zum Hintergrund. Zur Zeit von Jesus gab es ein Schulsystem, in dem jedes Kind in die Schule gegangen ist, lesen gelernt hat, die Tora, also das, was die Grundlage von der Bibel ist, angefangen hat, auswendig zu lernen. Und von den besten Schülern durften die wieder weitermachen, quasi die Gymnasiumsstufe. Und von denen wieder die Besten durften sich bei einem Rabbi bewerben, jünger zu sein. Also zu lernen, was der Rabbi weiß, was der Rabbi tut, so zu leben wie der Rabbi. Und wenn der Rabbi das Empfinden hatte, ja, der oder die hat das Zeug, das Gleiche zu tun, was ich tue, das Gleiche zu wissen, was ich weiß, dann hat er sie angenommen mit den Worten: Komm, folge mir nach. Werde mein Jünger. Fang an zu lernen, komm bei mir in die Schule. Und nun kommt Jesus. Er nimmt keine Bewerber an. Er geht auf die Leute selber zu und sagt, ich sehe in dir das Potenzial, das Gleiche zu tun, was ich tue. Und genauso ist es bei Petrus und seinen Kollegen. Jesus macht ihnen deutlich, ich sehe in dir, Petrus, das gleiche Potenzial zu tun, was ich tue. Du kannst es, ich glaube an dich. Auch wenn du nach der ersten Schulstufe schon rausgegangen bist aus der Schule, wenn du gelernt hast zu fischen, wenn du nicht zu den Besten gehört hast. Du hast trotzdem das Potenzial, das Gleiche zu tun. Was für ein Angebot, was für ein gesellschaftlicher Aufstieg. Und so wird ein Fischfang zum Wendepunkt, zur Geschichte seines Lebens. Wie ist es bei uns heute? Welche Erlebnisse sind für uns prägend, sodass wir sagen würden, ja, sie sind markant für die Geschichte unseres Lebens heute? Wenn ich da für mich nachdenke, gibt es verschiedene, kleinere, größere Erlebnisse, wo ich sagen würde, ja, die sind für mich ein Stück zur Geschichte meines Lebens geworden. Ein sehr markantes Erlebnis hatte ich mit ungefähr 11 Jahren. Da bin ich von einem Auto angefahren worden an einer Normalurkreuzung. Und ich bin auf dem Bürgersteig aufgewacht und hatte äußerlich eigentlich nur Prellungen. Und dann kam der Krankenwagen, hat mich ins Krankenhaus gefahren, also ins Klinikum. Das ist entscheidend gewesen, weil ich bin im Klinikum wieder bewusstlos geworden und sie haben Computertomographie machen können. Damals das einzige Krankenhaus in Aachen. Und haben festgestellt, ich habe eine innere Blutung gehabt, mein Gehirn war 1,5 Zentimeter zur Seite gedrückt durch diesen Aufprall und sie mussten operieren. Und es war schon relativ knapp. Um das abzukürzen, eigentlich hätte der Krankenwagen mich in ein anderes Krankenhaus bringen müssen, weil das näher gewesen wäre. Das war das erste Wunder. Das zweite Wunder war, nach 6 Tagen bin ich ohne Folgeschäden entlassen worden. Die Ärzte haben es fast nicht glauben können. Sie haben gesagt, Philipp, das ist ein Wunder, was du erlebt hast. Und für mich hat das so stark in mein Leben gesprochen, dieses Philipp, es gibt Gott und er hat was mit dir vor. Eine andere Sache ist, viel später, als ich im Studium war, meine Diplomarbeit geschrieben habe, ich war alleine mit meinem Thema und ich habe gebetet, Gott, ich möchte nicht nur alleine sein, ich möchte mit anderen Leuten zusammenarbeiten können. Und ich meine, in der Diplomarbeit ist das so relativ unwahrscheinlich, da machst du eigentlich dein Ding und musst gucken, dass du fertig wirst. Aber da hatte ich zum Schluss auch einen Mitarbeiter, was besonders ist. Und am Anfang von meiner Promotionszeit hat sich entwickelt, dass ich Kollegen bekommen habe, die an einem ähnlichen Thema gearbeitet haben. Ich hatte Mitarbeiter. Es gab ein Team. Und das war ein Riesengeschenk. Andere Sachen war, schon einige Jahre her, hatten wir im Hauskreis, hatte ich so ein Bild von der Wirbelsäule und wir waren alles junge Menschen. Ich dachte, wir sind da eigentlich nicht krank. Und ich hatte irgendwie diesen Impuls, Philipp, sprich das an. Und dann meldete sich eine und meinte, ja, ich habe Skoliose. Wir haben für sie gebetet und es ist nichts passiert. Aber ich hatte eine Ruhe darüber. Irgendwie, ich kann es nicht erklären. Und das Wunder war, 14 Tage später kam sie auf mich zu und meinte, Philipp, ich bin beim Arzt gewesen, meine Skoliose ist weg. Wo ich dachte, was ist passiert? Ich meine, was wir gemacht haben, ist einfach nur gebetet. Anderes Mal war ich auf einer Veranstaltung, wo wir mit einer Gruppe für einen Mann gebetet haben, der unterschiedlich lange Beine hatte. Und mit unterschiedlich meine ich so 3-4 Zentimeter. Also man sieht es, dass das unterschiedlich ist. Und ich saß vor diesem Mann und hatte seine Waden in der Hand. Und ich meine, man kann das ja fühlen, wenn jemand so tut, als ob das Bein rausgeht. Ne? Also so nach vorne strecken. Aber ich hatte diese Wade in meiner Hand und sie ist in alle Richtungen gewachsen. Und ich konnte sehen, wie der Fuß nach vorne kam. Es hat mich umgehauen. Ich kann es bis heute nicht fassen, was da passiert ist. Und meine einzige Erklärung ist, es war ein Wunder. Gott hat was getan. Ich habe ein Jahr später diesen Mann auf einer Veranstaltung wieder getroffen und sein Bein ist so geblieben. Also es ist nicht einfach nur so, mal kurz raus und wieder zurück. Und dann gibt es eine ganze Reihe an Momenten, wo ich in meinem Leben immer wieder eine Ruhe erlebe. Einen Frieden, den ich nicht erklären kann, der in Situationen hineinkommt, wo ich es brauche, wo ich sage, danke Gott, dass ich in diesen Momenten dir nah sein darf. Das ist nicht immer, aber häufig. Und auch das gehört zu diesen Erlebnissen dazu, wo ich sage, die sind prägend für die Geschichte meines Lebens. Gott tut heute noch Wunder. Ob es in meinem Leben ist oder im Leben von anderen Menschen. Und die Frage ist die gleiche für mich. Ist es einfach nur nett, so wie ich einen Kinofilm anschaue, oder wird die Geschichte zur Geschichte meines Lebens? Bin ich vielleicht sogar bereit, diesem Jesus als Jünger zu folgen? Also genauso wie damals bei Petrus spricht Jesus uns ja heute auch zu. Ich sehe in dir das Potenzial, das Gleiche zu tun, was ich tue. Deine Gebete haben genauso Kraft, wie wenn ich zum Vater bete. Also darf jeder für sich selbst annehmen, dass Jesus in uns das Potenzial sieht, das Gleiche zu tun, was er tut. Ja, auch in dir. Gott glaubt an dich. Ich habe das Gefühl, dass wir das immer wieder zugesagt bekommen müssen. Dieses, ja, wir glauben so oft an Gott, aber Gott glaubt auch an uns. Er sieht in uns das Potenzial, das Gleiche zu tun. Und das bedeutet Jünger sein, zu lernen, uns auf den Weg zu begeben, anzufangen, zu sagen, ja, ich glaube, ich fange an zu vertrauen, zu lernen, mich auf den Weg zu machen, das Gleiche zu tun, was du getan hast und was du tust. Ich möchte uns an zwei Stellen herausfordern. Das eine ist dranbleiben an diesem Lernen, das Gleiche zu tun, was Jesus tut. Also mich immer wieder neu auf das einlassen, was Jesus mir sagt. Ausprobieren, entdecken, kennenlernen, umsetzen. Das kann sehr schnell Druck machen, als ob wir so eine besonders fromme To-Do-Liste abarbeiten müssen. Und ich muss gestehen, ich habe manchmal auch dieses Gefühl von so einem Leistungsdruck. Ja, eigentlich, wenn das jetzt schon so anfängt, der Satz, dann ist es ja schon vorprogrammiert, dass es dann in so einen Leistungsdruck reingeht. Eigentlich müsste ich ja mehr machen. Eigentlich müsste ich ja schon mehr können. Eigentlich. Gleichzeitig merke ich, dass das mein Problem ist. Oft steckt dahinter so ein innerer Glaubenssatz von, was ich tue, reicht nicht. Und Jesus lädt mich ein, diesen Glaubenssatz loszulassen und anzunehmen, dass er an mich glaubt. Ja, dass Jesus mir zutraut, das zu lernen. Schritt für Schritt, Stück für Stück. Und Jesus lädt uns heute genauso ein, wie seine Jünger damals, uns auf den Weg zu machen. Mit etwas ganz Einfachem. Schauen, was er tut. Und danach machen. Klingt simpel, aber fordert oft total heraus. Dieses Lernen, das Gleiche zu tun, was Jesus tut, das kann man auch als geistliches Wachstum bezeichnen. Und zu diesem geistlichen Wachstum, also zu diesem Kennenlernen und Nachmachen, gehören vier Sachen. Das eine ist Bibellesen. Entdecken, wer Gott ist, wie er ist, was ihm am Herzen liegt. Das zweite ist beten. Das ist dieses Persönliche. Ich komme mit Gott ins Gespräch. Ich höre zu, ich rede, ich sage ihm was. Ich kann danken, ich kann ihm mein Leid klagen, ich kann ihm meinen Frust vor die Füße werfen. So viele verschiedene Formen gibt es beim Beten. Das dritte ist regelmäßig über den Glauben austauschen. Das kann in einer Freundschaftsbeziehung sein, in einer Ehe sein, dass man austauscht, aber auch in der Gruppe. Und wir haben auch in der Gemeinde einige Gruppen, wo das möglich ist. Und wenn du vielleicht noch keine Gruppe hast und dir das wünscht, komm gerne auf uns zu, weil dieses Austauschen über den Glauben ist so elementar wichtig. Und das vierte, was dazu gehört, ist eine Aufgabe, bei der man das Gelernte umsetzen kann oder auch einfach mal ausprobieren kann, ob es funktioniert, Und diese Aufgabe oder dieser Dienst, das kann in der Gemeinde sein, das kann außerhalb der Gemeinde sein, das kann was Offizielles sein, was man übernimmt als Aufgabe, aber auch ganz schlicht, dass man einfach mal was tut. Menschen mit Liebe begegnen, großzügig was spenden, dafür braucht man keinen offiziellen Dienst. Für Menschen beten, Menschen nah sein, für Heilung bitten, wo auch immer du gerade stehst, was auch immer dein Leben gerade ausmacht. Wenn du dir das einfacher merken kannst mit einer Abkürzung für diese vier Sachen, würde ich das ABBA nennen. Der Austausch, Bibel lesen, beten und eine Aufgabe. Diese vier Sachen gehören zum geistlichen Wachstum dazu. Jetzt ist es so, echtes Wachstum braucht Prozesse. Es braucht eine Entwicklung, einen Weg, den wir gehen und keine einzelnen Events. Geistliches Wachstum ist zu 99% ein Weg, den wir gehen und keine einmalige Aktion. Es ist nicht mal ebenso Schnips und dann sind wir jetzt gewachsen. Nein, wir machen uns auf den Weg, wir probieren aus. Ja, wir scheitern manchmal. Manchmal funktioniert es auch nicht. Und dann stehen wir wieder auf, gehen weiter, probieren es wieder aus. Und weil es diesen Weg gibt, darum sind diese vier Punkte auch so wichtig für geistliches Wachstum. Und wenn wir ein oder zwei davon vernachlässigen, dann fehlt uns was. Und wenn wir alle vier haben, können wir sicher sein, dass wir gut auf dem Weg sind, uns entwickeln und lernen können, das Gleiche zu tun, was Jesus tut. Also der Austausch, das Bibellesen, das Beten und eine Aufgabe übernehmen. Bei Petrus war es nicht dieser gigantische Fischfang, der sein Leben verändert hat, sondern der Fischfang ist der Anfang gewesen von der Geschichte seines Lebens. Es ist der Anfang geworden von dem Weg, den er mit Jesus gegangen ist. Es war spektakulär. Jesus ist ihm in diesem Wunder begegnet. Wir lesen von Nathanael, einem anderen Jünger in der Bibel, dem Jesus ganz anders begegnet ist. Der würde seinen Anfang von diesem Weg mit Jesus völlig anders beschreiben. Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 47 folgende. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Nathanael würde sagen, Jesus hat mich von Anfang an ganz gesehen. Er hat mich wahrgenommen. Er hat total krass verstanden, wie ich ticke. Das ist eine tiefe Begegnung. Das ist nicht dieses spektakuläre Wunder. Aber es ist genauso ein Anfang von der Geschichte seines Lebens, wo er sich mit Jesus auf den Weg macht. Auch uns heute begegnet Jesus auf sehr unterschiedliche Weise. Wir ticken alle unterschiedlich. Bei dem einen ist es ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Oder wird es noch, was dich auf diesen Weg ja vielleicht förmlich stupst, wo du mit Jesus anfängst, dein Leben zu verbringen. Und für andere ist es ein Stück-für-Stück-Weg. Bei mir war das eher so diese Nathanael-Variante, weil da war nichts Spektakuläres. Es war, ja, ich bin in den Gottesdienst gegangen als Kind, als Teenager öfter auf Jugendfreizeiten mitgefahren. Und ich hatte das Gefühl, dass es eher so ist wie, ja, Stück für Stück lerne ich diesen Gott mehr kennen. Und als Teenie hatte ich manchmal auch das Gefühl, ach, irgendwie bin ich ein schlechter Christ, weil um mich rum haben alle diese bombastischen Bekehrungsgeschichten. Die haben Drogen genommen, waren gewalttätig, irgendwie den ganzen Scheiß gemacht im Leben, haben sich bekehrt und dann war alles rosig. Und ich hatte ein langweiliges, normales, angepasstes Leben. Aber so kann es sein. Mittlerweile habe ich da Frieden drüber und denke so, ja, ich habe lieber einen langweiligeren Start, der dann sich aber gut entwickelt, als dass ich so einen bombastischen Start habe und irgendwann denke so, ach ja, mit Jesus, das ist ja jetzt alles nicht mehr so ganz prima. Das Zweite, womit ich uns herausfordern möchte, ist, davon zu erzählen, was Jesus in unserem Leben tut. Also unserer Familie, unseren Freunden, unseren Bekannten, unseren Nachbarn erzählen. Weil Geschichten sind zum Erzählen da. Und wir alle kennen das. Hast du schon gehört? Neulich habe ich was Lustiges erlebt. Übrigens, der Dingens hat wieder. Ich muss euch unbedingt was erzählen. Ihr glaubt nicht, was ich gestern erlebt habe. So viele Sachen sind als Geschichten in unserem Leben da, wo wir ganz natürlich von erzählen. Und manchmal muss man das ja nur andeuten. Und jeder weiß im Prinzip, worum es geht. Also neulich, ne, da habe ich so ein kleines Baby auf der Wickelkommode gesehen. Und naja, manchmal muss man eben ein bisschen aufpassen. So mit der Hand hat man am besten schon so einen Lappen da drüber. Und so, ne? Also 2 Meter war der Rekord. Die Kinder haben, verstehen, was ich meine. Geschichten sind zum Erzählen da. Sie bewegen uns, sie bringen uns in eine Beziehung hinein, zueinander und zu Gott. Und so ist es auch, wenn wir von dem erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Es bringt Menschen in eine Begegnung mit Gott. Gleichzeitig setzt es eine Kraft frei, die wir nicht erklären können. Auf einmal ist eine Präsenz da in dem Gespräch, die wir vorher nicht hatten. Wo Gott gegenwärtig ist, wo er greifbar wird, wo Glauben entsteht. Vielleicht denkst du auch so, ja, Philipp, irgendwie, ich habe jetzt nichts Großes mit Gott erlebt. Weiß nicht, was ich weitererzählen soll. Möchte dich nochmal daran erinnern, dass meine Geschichte auch total langweilig ist. Aber auch langweilige Geschichten haben spannende Momente, weil auch ich hab Gott kennengelernt, auch wenn es vielleicht nur dieses kleine Stückchen für Stückchen war. Aber auch davon kann ich erzählen. Ich kann erzählen, ja, ich habe die Bibelstelle gelesen, die mich angesprochen hat. Ich hatte das Gefühl, einen Frieden zu haben. Das Gefühl, berührt zu werden von diesem Gott. Oder ich habe gehört, da ist jemand anders gesund geworden. Und dann habe ich auch was Spektakuläreres, was ich erzählen kann. Wir sind eingeladen und herausgefordert, davon zu erzählen, was Jesus in unserem Leben tut. Zeuge zu sein dafür. Also Jünger sein, was ich ja vorhin erzählt habe, ist ja schauen, was Jesus tut und es nachmachen. Zeuge sein ist schauen, was passiert und davon zu erzählen. Und ich meine, zuschauen, glaube ich, gelingt uns recht gut. Nicht nur vorm Fernseher, wenn wir im Sessel sitzen. Wir können auch so zuschauen, was Jesus tut und sind eingeladen, das auch zu erzählen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Gott befähigt uns, davon zu erzählen, was er in unserem Leben tut, zu bezeugen, dass das Realität ist, was er tut, dass das greifbar ist, dass auch andere das erleben können. Apostelgeschichte 4, Vers 33. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Ja, was bedeutet denn vollmächtig und kraftvoll? Sind es nicht die Geschichten und Erlebnisse? Ja, da, wo die Apostel die Geschichte ihres Lebens erleben und davon erzählen. Und in dem Erzählen passiert es, dass auch andere Leute sagen, das will ich auch erleben. Und es wird für sie gebetet und sie erleben auch Geschichten ihres Lebens. Zu erzählen, was wir mit Gott erleben, gehört zum Christsein dazu, wie das Amen in der Kirche. Und nebenbei bemerkt, es hat eine Kraft. Es ist kraftvoll zu erzählen, was wir mit Jesus erleben. Mit den Geschichten unseres Lebens dürfen wir Glauben wecken, dürfen wir Hoffnung weitergeben. Wir dürfen Menschen mit Gott bekannt machen. Wir sind gerufen, zu lernen, Jesus nachzumachen. und von dem zu erzählen, was wir mit Jesus erleben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und Jesus, dafür danke ich dir, dass du uns rufst, zuzuschauen, was du tust und nachzumachen, was du tust. Danke, dass du uns einlädst, nicht irgendwelche komplizierten Dinge zu tun, sondern einfach nur davon zu erzählen, was du tust. Und damit zu erleben, wie du hineinkommst in unser Leben, wie du hineinkommst in das Leben von Menschen um uns herum. Danke, dass du heute noch Wunder tust, dass du uns heute noch begegnen möchtest. Nicht nur damals vor 2000 Jahren, als die Bibel geschrieben worden ist. Du bist ein realer Gott. Danke dafür. Amen. Wenn jetzt noch eine Geschichte hören, weil Geschichten sind zum Erzählen da. Klaus, magst du nach vorne kommen? Du hast auch schon eine ganze Reise, hier liegt ein Mikrofon. Du hast auch schon eine ganze Reise mit Jesus hinter dir, bist schon länger Christ. Aber wie war das eigentlich, als du Jesus kennengelernt hast? Wie bist du ihm begegnet? Bin gespannt davon zu hören.
Ja. Ich möchte heute einfach mal ein bisschen davon erzählen, was ich mit Gott erlebt habe und wie ich Gott kennengelernt habe, und habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, damit ich nichts allzu Wesentliches vergesse. Also aufgewachsen bin ich in einem christlichen Elternhaus. Meine Eltern sind regelmäßig zur evangelischen Landeskirche gegangen. Meine Großeltern von meinem Vater, die waren sehr streng, pietistisch, aber gläubig. Die Eltern von meiner Mutter waren auch sehr gläubig, also sozusagen kann man schon sagen, da war viel Christliches in der Familie vorhanden. Dann bin ich als kleiner Säugling getauft worden, gut, das war jetzt noch relativ passiv, bin dann auch mit meinen Eltern in Kindergottesdienst gegangen, also ich bin in Kindergottesdienst gegangen, meine Eltern sind in Gottesdienst gegangen, in die Landeskirche, und da bin ich jetzt einfach hingegangen, weil als kleines Kind macht man ja erstmal, was die Eltern wollen. Das war manchmal ganz gut, manchmal war es ein bisschen langweilig, aber es wurde gemacht. Dann später habe ich mich auch konfirmieren lassen. Das war noch zum Glück oder fand ich damals sehr üblich. Und danach war so ein bisschen, wir hatten ab und zu noch eine Veranstaltung in der Gemeinde, aber es war nicht mehr so viel. Also sozusagen die Konfirmation war schon so ein bisschen Abschied. Es gab weiterhin Gott. Aber auch Glauben, aber das war nichts für mich, das war was für alte Leute, das war was für kranke Leute, das hat mir persönlich nichts gebracht. Das lag auch daran, dass im Gottesdienst eben die Predigt, die war immer so, oh, da wurde irgendein Text ausgelegt und meine Eltern fanden das ganz toll, wie das gemacht wurde, und ich konnte mich danach an nichts erinnern, das hat nichts persönlich für mich zu tun gehabt. Was dann ab und zu mal ein Lichtblick war, ich weiß noch nicht, wer den Pfarrer Jürgen Fliege noch kennt, der war damals im Nachbarort, der hat manchmal einen Gottesdienst in neuer Gestalt gemacht. Da wurden dann modernere Lieder gesungen, das hat Spaß gemacht, es wurde auch irgendwie spannender gepredigt, es war auch irgendwie lebendiger. Gut, irgendwann bin ich ausgezogen, bin hier nach Aachen gekommen zum Studieren und Gottesdienst, da ist man dann Heiligabend mal hingegangen oder Ostern oder wenn die Großeltern oder die zu Besuch waren, aber eben für mich war da nichts dabei. Dann hat meine Schwester einen tollen Mann, wie sie sagt, kennengelernt, den sie inzwischen auch geheiratet hat. Und sie sagte dann mal, als sie sagt, was machst du denn Silvester? Ja, Silvester 96 war das. Ja, da fahre ich auf so eine Freizeit von Studenten für Christus. Da geht dann ihr jetziger Ehemann auch hin. Dachte ich mir, ach, toll, das gucke ich mir mal an, weil das hat sie so beschäftigt. Ich hatte nichts vor an Silvester und ich habe dann meine Schwester in große Konflikte gestürzt. Mein Bruder kommt mit, jetzt müsst ihr alle dafür beten in ihrem Hauskreis, dass das auch gut wird und ob der das alles versteht und wie das alles wird. Na gut, sie hatte sich viel vorgenommen, mir ein bisschen zu erzählen, was da alles passiert. Aber nach Weihnachten hatte ich ein spannendes Buch geschenkt bekommen. Wir sind da hingefahren und ich habe die ganze Fahrt das Buch gelesen. Also meine Schwester konnte mich jetzt nicht vorwarnen, informieren, was auch immer. Also waren wir auf dieser Silvesterfreizeit von Studenten für Christus. Und Ja, also was dort toll war, es wurden viel moderne Lieder gesungen. Die Predigten hatten was mit meinem Leben zu tun. Also ich konnte richtig was damit anfangen. Es ging damals um die 10 Gebote und dann gab es mal die Frage, welches von den Geboten möchtest du jetzt im neuen Jahr mehr umsetzen? Und da dachte ich mir, das war so eine Sache, die ich noch nie hatte, dass im Gottesdienst eine Frage war, die direkt an mich gerichtet war. Dann gab es noch eine Situation, meine Schwester kniete da, wo praktisch vorne am, ja, wo gepredigt wurde und heulte. Und da dachte ich, was machst du denn jetzt als großer Bruder? Bin dann mal hingegangen, habe gesagt, geht's dir gut? Und sagt sie, ja. Und dann bin ich wieder gegangen. Konnte ich zwar nicht verstehen, aber okay. Gut, auf jeden Fall hat das Ganze mich sehr beeindruckt, dass es sozusagen auch ganz andere Arten von Glauben gibt. Und das hat mir, ja, mich angezogen. Das wollte ich noch mehr erleben. Habe gesagt, wie machst du das denn? Sie wohnte damals auch in Aachen. Ja, wie machst du das denn? Sagt sie, ja, ich gebe da so eine Gemeinde, so eine Vineyard, da gehe ich regelmäßig hin. Und dann gibt es einen Hauskreis, da gehe ich auch regelmäßig hin. Okay, gut, dann bin ich also nächsten Sonntag in die Vineyard gegangen und seitdem gehe ich regelmäßig halbwegs in die Vineyard, bin dann auch mit meiner Schwester in den Hauskreis gegangen, da bin ich dann auch länger hingegangen. Und das war einfach sozusagen einen Schritt weiter und dann habe ich gemerkt, boah, das macht was. Da kann ich was mit anfangen, da ist eine Beziehung, da gibt es einen Gott, der möchte wirklich eine direkte Beziehung mit mir haben, mit dem kann ich direkt beten, jetzt nicht nur so allgemein Vater uns, was im Gottesdienst gebetet wurde oder Dank fürs Essen oder was auch immer. Und ja, damit konnte ich ja eine Beziehung pflegen, habe dann mal mitten im Gottesdienst mein Leben Jesus gegeben. Dann habe ich gerade nochmal nachgeguckt, das ist schön beim Computer, man kann dann eben am 26. April 1997 und das war toll und das war lustig. Im nächsten Gottesdienst hatte Birgit dann eine Lebensübergabe gepredigt, vorgebetet für Leute, die das machen wollten. Da dachte ich mir, hast du ganz gut gemacht letzte Woche. Gut, was hat sich da entwickelt bei mir? Ja, ich habe gemerkt, da hat sich das Leben geändert, insofern, dass da eine Perspektive gibt und auch einen Sinn. Also es ist nicht mehr so dieses, was ist der Sinn meines Lebens, so und so viel Likes, so und so viel Millionen, keine Ahnung, sondern es gibt jemand, der hat eine Idee. Die verstehe ich zwar nicht immer und ich erkenne die auch nicht ganz klar, aber er hat einen Sinn gemacht. Es gibt also sozusagen einen Grund, dass ich auf dieser Welt bin. Und es ist faszinierend, wie dann Gott manche Sachen erfüllt, die man sich anders gewünscht hat oder anders vorgestellt hat. Nicht anders gewünscht, anders vorgestellt hat. Zum Beispiel war damals schon lange ein Problem, ich bin Single und das würde ich gern mal ändern. Und das hat Gott auch dann bald von mir mitbekommen, das habe ich ihm öfter mal erzählt. Aber er hatte da ein bisschen andere Pläne, das hat noch bis Ostern 2001 gedauert, wo ich eine wunderbare Frau im Gottesdienst hier in der Vineyard kennengelernt habe. Da saß ich zum ersten Mal neben Sarah und dann am Ende beim Vater Unser hat man sich die Hand gegeben. Ich dachte mir, oh, ist das eine kleine Hand. Ist ja süß. Aber das, ja. Danach war eben ein Brunch und nach dem Brunch gab es noch wurde aufgeräumt und Birgit musste früher weg. Dann habe ich gesagt, okay, ich schließe die Gemeinde ab. Und dann kam ich in die Küche, damals noch in der Pelisserker Straße, und da saß eben Sarah auf der Theke und wartete darauf, dass ihre Schüssel aus der Spülmaschine fertig wird. Und da haben wir uns einfach unterhalten. War sehr nett, weil wir schon sozusagen unsere gegenseitigen Missverständnisse ausgeräumt hatten, konnten, weil ich hatte Sarah gesehen, dachte mir, ja, sieht sehr nett aus, aber viel zu jung, die hat bestimmt noch kein Interesse an einer Beziehung. Und Sarah konnte dann ausräumen, dass sie sagte, naja, so jemand wie Klaus wird sicherlich nicht solo sein. Haben wir beides zufällig rausgefunden in diesem Gespräch. Und ja, ist schön, im Jahr drauf, im August, haben wir geheiratet, haben inzwischen 3 Kinder. Und ich bin einfach Gott und hier, ganz vielen hier und auch die Leute, die jetzt nicht hier sind, dankbar für eure Zeit und euer Engagement, die ihr in mich investiert habt, und bin mal gespannt, was Gott noch daraus macht. Vielen Dank.